Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Sandra, die, wie sehr viele andere Frauen auch, an Brustkrebs erkrankt war. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo.
Sandra, wie war denn dein Leben, bevor du deine Diagnose erhalten hast?
Ich bin frisch Mutter geworden. Also ich habe die Diagnose erhalten im Mai 23 und im 21. im August bin ich Mama geworden. Mhm. Also weil ich frische Mutter bin, gerade mit Arbeiten habe ich wieder begonnen. Es lief alles gut. Ich hatte mit meinem Partner, wir sind am Hausbau oder beim Hausausbau noch. Es war eigentlich alles so, wie es war, gut und schön. Ja.
Also du warst mit einem kleinen Kind wahrscheinlich ein Jahr lang zu Hause gewesen, ne? Und dann ist ja dein Kind sicherlich dann in die Kita gekommen und du bist wieder arbeiten gegangen. War das denn so, dass es irgendwie eine besonders stressige Zeit war? Oder würdest du sagen, rückblickend war das eigentlich alles total schön und entspannt?
Mein Partner und ich, wir gehen beide drei Schichten. Es war schon, wie für jeden wahrscheinlich, anstrengend. Mhm. So neu wieder in die Arbeit einzusteigen und das mit diesen Schichten zu managen. Aber das hat durch die Großeltern eigentlich super geklappt. Also ich kann nicht wirklich sagen, dass das jetzt stressiger war oder nee.
Okay. Das heißt, wenn ihr drei Schichten gearbeitet habt, habt ihr bestimmt immer so ein bisschen entgegengesetzt gearbeitet, dass ihr dann Zeit auch für euer Kind hattet, ne?
Genau. Also wir sind immer entgegengesetzt gegangen, dafür, dass immer jemand für den Kleinen da war, ne?
Ja. Wann hast du denn gemerkt, dass mit deinem Körper irgendwie was nicht stimmt oder dass du den Arzt aufsuchen solltest oder bist du einfach zu einer Vorsorgeuntersuchung gegangen und das wurde da festgestellt? Wie war das?
Meine Geschichte, die fängt eigentlich ganz weit da vorne an, vor meiner Schwangerschaft.
Okay.
Meine große Schwester ist an Brustkrebs erkrankt und triple negativ und vor vielen Jahren ist meine Tante an Eierstockkarzinom verstorben. Und da sagte mir meine Gynäkologin, wenn ich wollte, könnte ich zu ihrem Gentest gehen, um rauszufinden, ob das in den Genen steckt. Na, das ist ja dann ab einer gewissen Anzahl in der Familie an Krebserkrankung möglich. Mhm. Hab das natürlich gemacht. Also es war nicht ganz einfach, weil dann muss man so einen Stammbaum ausfüllen. Meine Familie ist sehr groß. Das hat einige Zeit und auch Arbeit beansprucht. Ich musste auch zu Verwandten, Bekannten gehen, die damit nichts anfangen konnten. Also die gesagt haben, was willst denn du damit? Das sage ich dir jetzt nicht. Oder ja, alles in allem erkrankte dann meine nächste Schwester. 2 Jahre später, wie meine erste, an Brustkrebs, wieder triple negativ. Und zu diesem Zeitraum kam auch das Ergebnis aus dem Gentest. Und da hieß es BRCA1.
Mhm. So. Ach Gott. Das heißt, wie alt warst du denn zu der Zeit, Sandra?
Wo der Gentest rauskam?
Nee, als du dann erkrankt bist, wie alt warst du da und wie alt waren deine Schwestern, als sie erkrankt waren? War das alles so ähnlich?
Also meine große Schwester, die erkrankt ist als erstes, war 44. Mhm. Die andere, ich wurde mein 58. Mhm. Es kam aber doch noch eine Schwester vor mir. Will nicht lügen, aber ich wurde mein 48, war die. Und ich war zur Erkrankung 42. Mhm. Ja, jedenfalls war für mich, also ich habe diesen Gentest gemacht und für mich war klar, ich will die Brustdrüsen entfernen lassen, eine Mastektomie und die Eierstöcke entfernen lassen. Mhm. Ich war aber zu dem Moment im Kinderwunsch. Mhm. Wir haben sehr lange dafür gebraucht und wie ich das Ergebnis von dem Gentest hatte, das habe ich im September erhalten, 20 und im November 20 habe ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten.
Das heißt, ihr wolltet schon die ganze Zeit ein Kind kriegen und du hast jetzt einfach wahrscheinlich gehofft, dass es mit der Schwangerschaft noch klappt, oder? Bevor du da diese ganzen Operationen dann durchführen lässt.
Ja, dadurch, dass der Kinderwunsch so lange ging und so, war ich dann eigentlich so auf dem Stand. Ich habe gesagt, so, wenn das bis dann und dann wird, lasse ich mir das alles entfernen.
Ja.
Aufgrund der Angst, an Krebs zu erkranken. Und wie die Fügung so will wahrscheinlich, war ich dann doch noch schwanger davor.
Wie schön. Ja. Wie schön, dass das noch geklappt hat.
Ja.
Hast du denn die Krebserkrankungen deiner Schwestern auch so miterlebt? Hast du daran teilgehabt? Hast du das erlebt, wie die Therapie und so weiter, wie das alles, ja, wie deine Schwestern das verkraftet haben?
Ja. Also bei meinen leiblichen Schwestern, also auf jeden Fall, bei meiner Halbschwester mehr oder weniger. Mhm. Ja, also ich war eigentlich schon vorbereitet, was passieren wird.
Das heißt, du hattest schon irgendwie damit gerechnet, dass du auch erkranken wirst?
Eigentlich habe ich gehofft, dass ich die Mastektomie noch vorher schaffe.
Ja.
Also ich habe gehofft, dass ich noch drumherum komme, sage ich mal so.
Ne? Ja, oh, das ist ja auch, als würde da die ganze Zeit so ein Damoklesschwert über dir schweben. Ja, das ist ja bestimmt auch eine ganz schöne emotionale Herausforderung, wenn du siehst, alle um dich rum bekommen diese Diagnose. Und oh, stelle ich mir sehr schwer vor.
Ja, ich würde auch meinen, dass das vielleicht mich, also ich will nicht Falsches sagen, aber ich würde sagen, das hat mich sehr, sehr unter Druck gesetzt.
Ja, das ist ja auch absolut verständlich.
Ja, am Ende war es vielleicht sogar der Auslöser.
Wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Wenn du die ganze Zeit irgendwie daran denkst, dass dir das, hoffentlich passiert's mir nicht, dann...
Ja.
Vorher bist du noch Mama geworden.
Genau.
Und zwar im August 21.
Genau, im August 21 bin ich Mama geworden.
Erzähl mal, wie war das?
In der Zeit davor erkrankte jedenfalls meine dritte Schwester.
Ach du meine Güte.
An Brustkrebs und auch triple negativ alle. Mhm. Na, und dieses Schwert, ja, das hing dann die ganze Zeit über mir. Und ich habe gesagt dann, sobald ich aufhöre mit Stillen, ich habe jetzt nur ein halbes Jahr gestillt, aufgrund der Operation habe ich mir im Februar 22 die Eierstöcke und die Eileiter entnehmen lassen. Und kurz darauf hatte ich mir einen Termin in einer Klinik gemacht für die Mastektomie. Also noch kein Termin, so ein Vorgespräch, ne?
Ja, ja.
Und in der Klinik hieß es, ja, durch Corona haben wir die OP-Zeiten bis in die Wartezeit.
Ach du meine Güte, stimmt, da kam ja auch noch Corona dazwischen. Unfassbar, was das für Auswirkungen hatte.
Genau. Bei mir ja war das ja in Anführungsstrichen für die Leute, für die Ärzte ja noch nicht so notwendig. Ne? Ich war ja noch betroffen, wo ich der Meinung aber war, na, es ist gerade notwendig, weil ja, ich war ja noch nicht betroffen.
Ja.
Naja, gut, ich war aber ja dumm, nicht dumm, ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ich habe mich wirklich nur in einer Klinik vorgestellt, weil diese Klinik die Klinik überhaupt sein sollte. Ja, darauf habe ich vertraut. Und wer das so macht, ne, das macht ja auch nicht jede Klinik, habe ich natürlich dann gewartet auf meinen Termin. Hab dann auch immer wieder angerufen, nee, es ist noch ne, ist noch ne. Ja, und dann war Dezember 22 und ab diesem Monat hatte ich ein ganz ungutes Gefühl. Also ich habe mich mal abends fertig gemacht im Bad für eine Geburtstagsfeier und ab dem Moment hatte ich ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Bin dann im Januar gleich zu meiner Frauenärztin gegangen, die ich ja oft vorher schon immer besucht habe. Ne? Also wenn man irgendeine Veränderung in der Brust hatte, dann rennt man ja natürlich mit dem Wissen zum Frauenarzt.
Ja, klar. Ja.
Die hat aber nichts gesehen. Und im Februar war ich zu diesem halbjährlichen Vorsorgeprogramm. Weil durch den Gendefekt kommt man ja dann in so ein halbjährliches Vorsorgeprogramm. Und im Februar war Ultraschall dran. Und ich bin wie immer dorthin gefahren, rein und lag dort auf der Pritsche. Und der Arzt, ein sehr junger, hat lange, ganz lange immer an einer Stelle. Und da wurde mir schon mulmig. Und der hat eine Ärztin dazugeholt. Und die hat auch ganz lange. Und naja, ich wesene und rüber. Und der hat zu mir gesagt, ja, da ist was. Er würde sagen, eine Zyste, aber er ist sich nicht sicher. Er wird es nochmal der Oberärztin zeigen und mich dann anrufen, was die sagt. So, natürlich bin ich dann total aufgelöst nach Hause gefahren. Also eigentlich weinend die anderthalb Stunden von der Klinik wieder nach Hause. Wo ich zu Hause war, rief mich der Arzt an und sagte, ja, es ist nur eine Zyste, machen Sie sich keine Gedanken, kommen Sie in einem halben Jahr wieder.
Och Gott.
Wiederum muss ich sagen, meine vor mir erkrankte Schwester war auch bei dieser Vorsorge. Da haben sie auch was gesehen und haben auch gesagt, sie soll in einem halben Jahr wiederkommen. Und da in der Zeit war der Tumor schon so groß, dass dann Eile geboten war.
Ach Gott.
Wie gesagt, das ist alles mit den Erkrankungen meiner Schwester, Fluch und Segen zugleich, ne, für mich.
Ja. Aber hast du denn dann auch wirklich diese 6 Monate gewartet? Weil du hast ja gesagt, du hast deine Diagnose im Mai bekommen, ne? Das heißt, du musst ja dadurch, dass deine Schwester das ja auch schon erlebt hat, ja doch irgendwie ins Handeln gekommen sein.
Genau. Ich habe dann im Februar war ja diese Untersuchung, habe ich dann gleich meine Gynäkologin angerufen und habe der das geschildert, dass ich trotzdem ein ungutes Gefühl habe und ob sie mal gucken würde, ne? Und ja, es dauerte allerdings, weil ich würde meinen, sie war selber am Krankenstand oder keine Ahnung. Jedenfalls war sie 3 Wochen circa noch nicht da. Ich bin dann so im März zu ihr und sie hat Ultraschall gemacht und hat sofort gesagt, also für mich ist das keine Zyste. Und hat mir das so erklärt, eine Zyste ist so und so und ja. Und da sage ich, was macht man jetzt? Und da hat sie zu mir gesagt, na entweder sie gehen nochmal da in die Klinik oder wir machen es in einer anderen Klinik. Ich überweise sie in eine andere Klinik. Die Klinik kann ich sagen, das war das Klinikum in Görlitz. Sie hat mir dort einen Termin gemacht zur Standsbiopsie. Das dauerte natürlich auch wieder, ich würde sagen, ja, 3 Wochen waren immer so die Abstände. Da war es schon April, es war Ostern. Ich hatte Nachtschicht und da rief mich meine Gynäkologin an dann und hat gesagt, ja, ich muss Ihnen leider sagen, es ist ein bösartiger Tumor. So, ja, dann war Ostern und sie hat zu mir gesagt, ich mache einen kleinen Termin beim Chefarzt und das dauerte dann natürlich auch wieder, sag ich mal, ja, es war dann im Mai. Ich hatte dann im Mai den Termin und da wurde mir dann ja verkündet, dass es auch ein Triple Negativ ist und die Vorgangsweise. Ja, und dann ging das eigentlich relativ schnell. Diese ganzen Voruntersuchungen, Skelettsintografie und die Sachen. Ne? Ich war auch die ganze Zeit arbeiten. Also viele haben gesagt, warum gehst du noch arbeiten? Aber was will man zu Hause?
Also ich habe schon oft gehört, dass man ja auch sich gar nicht so sehr krank fühlt, ne? Dass man da die Diagnose erhält, dass man Krebs hat, aber eigentlich fühlt man sich gar nicht krank. Viele sagen sogar, dass sie in einer Top-Form waren, also körperlich.
Ich habe auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich was gespürt, also gemerkt.
Okay, das habe ich mir nämlich hier gerade schon die Frage notiert. Du hast also von der Zyste bis dahin, wo du dann die Diagnose bekommen hast, hast du nichts gemerkt? Also das weiß ich nicht, der Knoten auch vielleicht dann erst nicht ertastet werden konnte und dann doch und dann größer wurde oder so, das war nicht so.
Ich habe am Anfang, wo ich die Diagnose bekommen habe, nichts ertastet. Ich wusste, wo der ist, ich habe trotzdem nichts gefunden und der wuchs aber so schnell. Also im Februar zu diesem Ultraschall, wo es eine Zyste war, war es 3 mal 3 Millimeter, würde ich mich erinnern. Und dann im Mai war es schon 9 mal 6 Millimeter, würde ich meinen.
Oh Gott, ja.
Also dann konnte ich ihn auch ertasten, weil ich wusste, wo er ist.
Ja.
Ich muss dazu sagen, also im Leben hätte ich den alleine nicht gefunden. Trotz Abtasten, ne?
Ja, also ich meine, die liegen ja auch an unterschiedlichen Stellen, ne? Das ist ja, also das merke ich auch hier im Podcast, wie unterschiedlich so ein Brustkrebs auch sein kann und wie unterschiedlich auch die Zeichen sein können, ja, bis man da doch irgendwie was merkt. Also das ist ja wirklich eine sehr heimtückische Erkrankung, würde ich sagen.
Genau. Und ich hätte wahrscheinlich nicht durch diese ganze Vorgeschichte, dass ich diese Gentest-Sache gemacht habe und meine Schwestern und so weiter, hätte ich den niemals so zeitig erkannt.
Ja, ja. Musstest du denn, also nachdem dann also die Diagnose stand und du ja auch zu diesen ganzen Untersuchungen schon im Krankenhaus warst, musstest du auch eine Chemotherapie über dich ergehen lassen oder hat es dann gereicht, das einfach nur in Anführungszeichen zu operieren?
Nee. Also ich musste eine Chemotherapie machen, wie die meisten in deinem Podcast. Also ich hatte 4 EC und 12 Komme ich gleich gar nicht drauf.
Dieses Paclitaxel oder so?
Genau, ja. Hm. Und Carboplatin war bei mir noch dabei.
Ja, ja.
Das musste ich, ich hatte keine Bestrahlung, weil ich ja die Mastektomie dann vornehmen lassen habe. Hm. Und der Befall ja noch, Gott sei Dank, noch nicht da war, ne?
Also hast du denn die Operation vor der Chemo machen lassen oder erst die Chemo, dann die Operation?
Erst die Chemo, dann die Operation.
Ja.
Genau.
Hast du dir die Brüste komplett abnehmen lassen und wieder aufgebaut oder hast du keinen Wiederaufbau gemacht?
Ich habe mir die Brustdrüsen entnehmen lassen und habe dann mit Eigenfett aus dem Bauch mir die wieder aufbauen lassen.
Mhm. Lass uns mal nochmal zu deiner Chemotherapie zurückgehen. Mhm. Wie war das denn für dich? Wie hast du dich gefühlt?
Also ich war ja durch meine Schwestern sehr gut vorbereitet, ne? Also ich wusste, die verlieren die Haare. Ich wusste, denen geht's schlecht. Ich wusste, ich meine, natürlich hat man das als Außenstehender schon gesehen. Aber so wirklich wissen, wie es denen gegangen ist, das kann man wirklich bloß, wenn man es selber durchmacht. Also das habe ich feststellen müssen. Das kann man als Außenstehender bei Weitem nicht nachvollziehen, wie es demjenigen geht, ne?
Ja, klar.
Ich sag mal, es war nicht schön, es war eine harte Zeit, aber man kann es schaffen oder man schafft es, wenn denn der Körper mitmacht. Also oft sind meine Blutwerte so in den Keller gerutscht, dass ich mir dann doch diese Aufbauspritzen holen musste. Oder bei der Paclitaxel mir das Carboplatin nicht verabreicht wurde, weil ich es einfach nicht vertragen habe. Weil die Blutwerte so schlecht waren und ich wollte das per Du, man greift ja jeden Strohhalm in dem, ich wollte per Du dieses Carboplatin wieder haben und da hat der Arzt zu mir klipp und klar gesagt, ja, aber wenn wir ihren Körper so runterfahren und sie sterben dann an einer kleinsten Infektion, haben sie genau nichts gewonnen dann, ne? Ja, und die Chemotherapie, die ging dann bis Oktober und durch die Mastektomie, dann untersuchen sie ja das Gewebe, hatte ich Gott sei Dank eine Komplettremission.
Ja, das ist ja dann bei dir alles noch gar nicht so lange her, noch nicht mal ein Jahr, ne?
Genau.
Wie hast du dich denn gefühlt, als du ohne Haare und so weiter unterwegs warst? Hast du den Eindruck gehabt, dass dich dein Umfeld irgendwie anders behandelt?
Ich habe mir eine Perücke machen lassen, die so ähnlich, also ich war blond, langhaarig. Ich hatte dann so halblange eine Perücke, eine halblanghaarige Perücke, aber sehr hell. Und ja, am Anfang wusste es ja so noch niemand. Und dann hieß es, oh, die Mama hat ja neue Haare, schick. Und ich dachte so im Inneren, ja, wenn ihr wüsstet, schick, ne? Ich muss sagen, ich habe die Perücke nicht oft aufgehabt. Ich würde mir wahrscheinlich auch keine mehr machen lassen. Ich hoffe zwar nicht, dass mich das nochmal treffen wird, diese Krankheit. Ich hatte dann nur Mütze auf, bin zu Hause eigentlich ohne Kopfbedeckung, wenn es nicht gerade zu kalt war, gegangen. Weil ich mich mit dieser Perücke einfach nicht wohlgefühlt habe. Das ist unangenehm gewesen. Der Wind weht die Haare im Mund und es juckt und nee. Für mich das Schlimmste war allerdings, die Augenbrauen und die Wimpern zu verlieren.
Ja, dann sieht man krank aus, ne, wenn man die nicht mehr hat. Und dann kannst du das ja nicht verstecken, ne?
Genau, und dieses aufgequollene Gesicht dann durch die Medikamente.
Ja.
Also das war eigentlich die schlimmste Zeit für mich. Ich habe mir immer Augenbrauen versucht anzumalen. Das geht doch, da gibt es einen ganz tollen Stift in den Drogeriemärkten, wo man das super kann. Und komischerweise kann man das auch dann. Also auch wenn man denkt, oh Gott, Augenbrauen anmalen, wie soll denn das funktionieren? Ne? Es geht. Ja, man lernt das für sich selber irgendwie. Aber ich habe mich geärgert, dass ich mir nicht vorher ein Permanent-Make-up bei den Augenbrauen machen lassen habe.
Ja, ja. Ich habe auch schon gehört, es gibt ja auch ganz tolle Augenbrauen-Tattoos, ne, die man sich selber draufziehen kann, so eine Art wie Abziehbilder. Das ist ja.
Ja, ja, gibt es auch. Ja. Allerdings hatte ich das Problem, dass die dann irgendwie durch den Rest Schminke dann so sich abgehoben haben, durch das Make-up, dass das dann schon wieder nicht mehr schön war. Ne? Also die waren bei mir immer bloß frisch schön.
Ja. Ja, spannend, wie jeder da irgendwie seine eigene Strategie entwickelt, ne?
Ja, aber wer sich zusätzlich noch schminkt, dann verfärben sich dann die Ränder von den Augenbrauen Und dann sieht das auch wieder nicht mehr so schön aus, ne?
Ach so, ja klar, ne? Das hält ja wahrscheinlich auch auf dem Make-up gar nicht so gut wie einfach nur auf der Haut, oder?
Diese Abziehbilder da, sage ich immer, haben super gehalten. Aber wie gesagt, wer sich noch Make-up aufs Gesicht schmiert, der hat dann diese Verfärbung an den Rändern zu sehr. Mhm. Wer das nicht macht, super. Also dann wird es auch das Problem nicht geben. Ne? Mhm. Also man kann das doch empfehlen. Ich habe es dann, wie gesagt, mit dem Kajalstift gemacht, so mehr so Feinliner war das. Mhm. Und damit habe ich mir meine Augenbrauen an jeden Früh gemalt.
Ja, aber du würdest schon auch empfehlen, dass man, wenn man schon weiß, dass man eine Chemotherapie vor sich hat, dass man doch drüber nachdenken darf, ob man doch dann zu Permanent Make-up greift, ne?
Ja, also ich würde meinen, wer so darauf sehr viel Wert legt. Es sind ja so viele junge Frauen, die Diagnose bekommen, ne? Und man will ja trotzdem nach was aussehen, ne? Man will ja nicht so, man sieht ja aus wie, wie soll man das, da gibt's ja so gewisse Trickfilmfiguren, man ist ja wirklich nackig. Man ist im kompletten Gesicht, im Kopf nackig, ne? Man hat nichts und dann ist man durch die Medikamente noch so aufgedunsen. Ja, und man ist ja trotzdem Frau, ne?
Man ist auch irgendwie, wenn man im Gesicht jetzt völlig nackig ist, auch so ein bisschen wie schutzlos, ne? Also genau. Oft ist ja auch, wenn du dich schminkst und so, ist es ja vielleicht auch ein Stück weit eine Maske, die man aufsetzt.
Ja. Und das ist ja, das muss ich dann auch sagen, dieses Umfeld, wenn ich so gesagt habe, ach, ich, wie ich aussehe, das kotzt mich so an und die Haare und da, ja, von den Leuten erfahrt man nur, ja, sei froh, dass du das überstanden hast und so weiter. Bin ich. Ist jeder Krebspatient froh. Aber muss man dafür verdammt sein, dann rumzulaufen wie eine Vogelscheuche, sage ich mal, ne?
Ja, und das sagen ja auch viele, ne? Diese Sprüche, das, ich glaube, Außenstehende meinen es nur gut und die versuchen da doch noch irgendwie was Gutes zu finden, aber in dem Moment hilft es leider gar nicht, weil das eine ja nicht das andere ersetzt, ja, ne? Und wenn du, natürlich bist du froh, dass du es überlebt hast, aber trotzdem fühlt es sich in dem Moment scheiße an, ne?
So ist es. Und ich kann mich an eine Zeit erinnern, meine große Schwester, als der ihre Haare nachgewachsen sind, hatte die eine super Kurzhaarfrisur. Und ich sage, oh, die ist ja toll, ich würde das so lassen. Nee, sagt sie, das lasse ich nicht so. Da habe ich gar nicht nachvollziehen können. Ich dachte, oh, das sieht so cool aus und lass das doch. Ja, und dann war es bei mir soweit und ich sah genauso aus wie meine Schwester. Also wirklich um die Haare und wir sehen uns sehr ähnlich. Ich sah genauso aus wie meine Schwester und das haben auch viele zu mir gesagt, oh, das sieht so schön frech aus und schick und nee, man fühlt sich da selber nicht so. Ne? Das kann man jetzt erst nachvollziehen.
Das glaube ich. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt unfreiwillig eine schöne Kurzhaarfrisur trägst oder ob du dich dafür bewusst entscheidest, deine langen Haare abschneiden zu lassen, um eine Kurzhaarfrisur zu tragen. Ne?
Genau. Aber ich habe dann im Endeffekt immer versucht, mich in die Lage der anderen reinzuversetzen. Also wie ist es jetzt für denjenigen? Klar will der ihn beruhigen und will sagen, Mensch, weißt du was, sei froh, dass du es geschafft hast. Und da ist doch das egal mit den Haaren. Ja, das weiß man auch, ne? Aber man will trotzdem Frau sein, ne?
Natürlich, ja.
Genau.
Ich glaube, man sehnt sich ja, das kannst du ja natürlich auch viel besser einschätzen als ich, aber ich glaube, man sehnt sich vielleicht auch so ein Stückchen nach der Unversehrtheit auch zurück, ne, wie man früher aussah, oder?
Genau, genau.
Ja. Wie ging das weiter, Sandra? Du hast diese Chemotherapie hinter dir gelassen, hast dann, also langsam sind die Haare wieder gewachsen und so weiter. Du hast die Operation durchführen lassen.
Ja.
Wie war das? Deine Brüste, und ich meine, zumindest eine davon war ja gesund, ne? Wie war das, die Brüste so gehen zu lassen?
Also ich habe mich ja eigentlich mit der Diagnose, dass, oder mit dem BRCA1, wo ich wusste, dass ich positiv bin, war für mich das schon klar, dass ich mir die Brüste entfernen lasse. Also da gab es für mich kein anderer Weg, also ist es war für mich, von vornherein wollte ich diese Drüsen aus meiner Brust. Also für mich war das nicht so schwer in dem Moment. Also ich wollte das nur raus haben. Ich habe gesagt, raus, raus, raus. Und das war für mich eigentlich nicht so schwer.
Naja, du hast wahrscheinlich ja auch dich ja schon seit einer ganzen Weile da mit diesem Thema beschäftigt, ne? Und
genau.
Ich glaube, wenn man dann ja auch, oder war das bei dir so, dass du ein bisschen das Gefühl hattest, dass deine Brust so gegen dich arbeitet?
Ja, also für mich war das Gefühl, ich habe keine Übersicht, was da drinnen passiert, ja. Ne? Es kann ja jetzt auf einer anderen Brust auf einmal auch losgehen und so. Ich dachte nur, raus damit.
Ja,
ne?
Ja.
Also die Angst wirklich, dass da noch irgendwo was sitzt. Ne?
Total verständlich.
Mhm.
Sandra, warum hast du dich dafür entschieden, mit Eigengewebe wieder aufzubauen? Hast du in der Klinik, wo du warst, alle Optionen aufgezeigt gekriegt? Also das. Und ja, warum hast du dich dafür entschieden, das mit dem Bauchfett und so weiter wieder aufbauen zu lassen?
Ich habe mich dafür entschieden, oben dann wirklich, wenn man dann mit den ganzen Operationen fertig ist, wirklich Ruhe damit zu haben. Also mit Implantat, ja, es gibt Menschen, die haben Glück damit, die haben keine Probleme, aber ich finde, oft war es dann, dass irgendwelche Komplikationen waren oder dass man nach so und so vielen Jahren doch nochmal muss aufschneiden. Und eine Schwester von mir hat eine Seite noch mit Implantat und ja, ich finde, das sieht man schon. Und das, ich fand es für mich auch nicht schön. Also ich wollte dann wirklich auch, also ich habe jetzt im Dezember nochmal eine kleine OP. Ich will dann auch wirklich damit abschließen und Ruhe haben, ne? Und es ist eigenes Gewebe und wenn das einmal angenommen ist, dann hat man hoffentlich dann auch wirklich Ruhe, ne?
Aber es ist ja trotz allem eine ziemlich große Operation, ne? Du hast ja sicherlich jetzt auch eine große Bauchnarbe, oder?
Ja. Ich habe nach der OP dann, ich bin früh um 7 in den OP-Saal und abends um 7 auf der Intensivstation munter geworden, total unterkühlt und ich konnte mich keinen Zentimeter bewegen. Also es war wirklich erstmal furchtbar. Ich habe gesagt, wie können Frauen freiwillig sich die Bauchdecke straffen lassen? Also es war, die ersten Tage war es furchtbar. Muss ich wirklich zugeben, die Schmerzen und ja, aber das wurde dann wirklich auch von Tag zu Tag besser. Und bei mir ging es wirklich auch schnell im Vergleich jetzt wieder rum zu meinen Schwestern. Die haben viel länger gebraucht und gelitten. Also ich war wirklich schneller wieder fit. Und also es ist keine super einfache OP und die will ich überhaupt nicht schönreden. Es ist schon furchtbar, aber ja, ich bin froh, dass ich es so gemacht habe.
Hast du denn in einer Operation gleich beide Brüste machen lassen?
Ja.
Das heißt, du hattest das wenigstens nur einmal, ne?
Das aus dem Grund auch.
Und wie fühlt sich das jetzt an? Also jetzt hast du ja diese Bauchnarbe und du hast das Eigengewebe in der Brust. Fühlt sich das jetzt wieder an wie eine Brust? Also meiner Erfahrung nach ist es ja mit Silikon eher härter, ne? Und wenn es Eigengewebe ist, dann fühlt es sich weich an.
Also doch. Also vom Anfassen ist es schon so wie die eigene Brust. Es sind natürlich diese Gefühle und alles, das ist nicht mehr da. Also es ist jetzt relativ auch taub noch, nach fast, naja, ich sag mal, im November wird es ein Jahr. Also es ist immer noch taub, stellenweise. Und man sieht jetzt auch noch die Unterschiede. Und deswegen gehe ich im Dezember nochmal zu einer kleinen OP, wo sie dann noch ein bisschen Eigenfett reinspritzen. Ja.
Aber du hast zumindest keine Schmerzen mehr jetzt.
Wenig.
Okay, ja. Okay. Ja, das ist ein ganz schön langer Weg, ne? Wenn man so eine Krebsdiagnose bekommt, bis man ja wieder sich davon erholt hat, ne? Das dauert, finde ich, unfassbar lange.
Ja. Also ich dachte auch immer, ich bin ja dann ganz blauäugig reingegangen. Ich war ja noch, wollte ja noch während der Chemo arbeiten gehen. Also, aber der Zahn wurde mir ganz schnell gezogen. Also es gehen ja Frauen arbeiten während der Chemo. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich hätte es gerne gewollt, aber ich hätte es nicht gekonnt.
Bist du denn jetzt wieder arbeiten?
Ja, ich bin noch arbeiten. Ich mache jetzt noch meinen Resturlaub weg und bin ab Januar dann wieder arbeiten, ja.
Warst du denn nach deiner Therapie auch zur Reha?
Ja, ich war in Bad Oechsen.
Ach, schön.
Es hat eigentlich auch einen ganz lustigen Hintergrund. Ich bin ja eigentlich im Dreiländereck hier, wohne ich. Und ich habe ja den kleinen Sohn und ich wollte natürlich unbedingt meinen Sohn mitnehmen. Und Bad Oechsen war die einzigste Klinik, die mich mit so einem Kleinkind aufgenommen hat. Also die anderen Kliniken haben alle gesagt, nee, erst ab 6 Jahre oder ab 4 Jahre oder ab 3 Jahre. Und er war ja noch nicht so weit, ne? Er war ja erst 2. Durch Instagram, da folgt man ja doch immer mal jemanden und dann kam ich auf die Klinik Bad Oechsen und habe einfach mal dort angerufen und ja, das hat dann gut geklappt und dann bin ich mit meinem Sohn dort und meinem Partner, der hat uns geschafft, da hingefahren und mein Sohn ist aber 3 Tage später wieder abgereist, der konnte dort überhaupt, also der wollte dort bleiben, der hat gesagt, Mama, ich hole dich wieder ab, aber ich fahre jetzt mit Papa wieder mit heim.
Ach Gottchen, das heißt, du hast dann da doch 3 Wochen ohne dein kleines Mäuschen dann verbracht.
Genau, also ich habe so drum gekämpft, dass ich mitnehmen kann und dann sagt er einfach, ja. Nee, ich muss ehrlich sagen, im Endeffekt war es das Beste, was wir machen konnten. Also wenn ich die Mamas dort gesehen habe, es ist alles gut und schön, mit dem Kind dort zu sein, aber dieses Abschalten ist ja dann nicht gegeben. Ne? Also man geht zu seiner Therapie, schafft sein Kind in den Kindergarten, holt es dann wieder ab und hat ja den gleichen Stress wie zu Hause.
Ja, klar.
Außer, dass man eine Wäsche wäscht und kocht. Aber ja. Die Muttis, die hatten so wirklich mit ihren Kindern zu tun, weil für die Kinder war das ja auch alles eine Umstellung und alles neu. Und ja, die hatten eigentlich nur zu tun und waren sehr gestresst, was ich dadurch, dass mein Kleiner wieder mitnehmen wollte, überhaupt nicht hatte. Also ich konnte das dann wirklich alles entspannt angehen. Und er hat mir auch jetzt von vornherein, weil es ist ja dann noch eine Reha wahrscheinlich, hat er von vornherein gesagt, Mama, da bleibe ich zu Hause.
Ach Mensch. Ja, aber wie schön, dass du das dann auch genau so gemacht hast, wie sein Wunsch war. Also ich glaube, das alles andere wäre wahrscheinlich für euch beide mega anstrengend gewesen.
Genau. Mhm. Und ich muss sagen, wir hatten durch Oma und Tante und die Möglichkeit, das so zu machen. Ne? Andere Muttis haben ja die Möglichkeit, wahrscheinlich so, ne? Aber wir hatten die Möglichkeit, dass das zu Hause dann auch wirklich gut funktioniert hat. Ne?
Ja. Hast du denn deinem Kind, und du sagst ja, der war, ist ja noch sehr klein gewesen, hast du das kommuniziert? Wusste der denn was, warum ihr da hinfahrt? Wusste der, was du für eine Krankheit hattest? Und ja, habt ihr darüber gesprochen?
Ja, also ich habe versucht, von Anfang an auf die Reise mitzunehmen. Also ich habe ein 1,5-jährigen, 2-jährigen Kind, ja, wie sagt man das denn, ne? Also ich habe immer gesagt, Mama ist krank und die hatte was in der Brust und habe ihn auch beim Haare abschneiden mit dabei gehabt, weil ich dachte, dieser Schock hier, das will ich ihn auch nicht antun, ne? Wenn er aussieht, da die Mama mit langen Haaren und auf einmal ohne. Ja. Ich habe ihn wirklich so gut wie es geht auf die Reise mitgenommen, doch. Und man weiß es nicht, aber ich denke, er ist dadurch doch, ich rede heute auch noch mit ihm, ich sage, da muss die Mama wieder ins Krankenhaus und der fragt jetzt auch mehr, umso älter, er ist mittlerweile ja 3. Also er fragt jetzt doch immer wieder mal und guckt sich die Narben an und fragt mich und ja. Also ich sag mal so, wie es ein kleiner Junge mit 2 Jahren begreifen kann, hat das begriffen.
Ja, ich glaube, es ist auch, also das ist meine persönliche Meinung, der richtige Weg, die Kinder von Anfang an mit einzubeziehen. Ich glaube, dass da auch viel kaputt gehen kann, wenn man das nicht macht, weil die merken das sowieso,
ja.
Ne?
Ja.
Ja, wie hat sich denn deine Partnerschaft mit deiner Diagnose verändert? Hast du da auch mit deinem Mann, also davon gehe ich aus, ne, dass du da ganz offen mit ihm drüber gesprochen hast, oder?
Ja, also wo ich schon im Kopf hatte, dass ich erkrankt bin, hat das noch von sich geschoben. Er hat immer gesagt, ach, das wird ne und naja, bis zur richtigen Diagnose. Ja, und dann sage ich mal, ja, er wusste schon, dass ich schwer krank bin. Er hat es aber doch mehr oder weniger von sich geschoben. Er war da, auch für den Jungen da. Also er war für uns da. Aber ich kann das schlecht. Manchmal sage ich, denke ich, er hat vielleicht diesen Schweregrad dieser Erkrankung so richtig. Er hat es jedenfalls, er kann es nicht zeigen oder er will das, er will darüber nicht. Selbst wenn wir jetzt manchmal Fotos angucken und ich habe da ein Foto, wo ich jetzt ohne Haare bin, der sagt, mach das weg. Na, er will das nicht sehen. Mehr.
Er will das emotional nicht so an sich ranlassen, ne?
Genau. Da hat er bis heute, er will immer das Gute sehen und immer optimistisch sein, wo wir wieder bei diesem Ausspruch sind, du musst immer positiv sein, was für mich so ein ganz furchtbarer Satz ist. Aber wo ich sage, ja, was will man als Außenstehender sagen?
Das heißt, er hatte jetzt auch gar nicht so das Bedürfnis, mit dir darüber zu sprechen? Also habt ihr denn viel miteinander geredet in der Zeit?
Nee. Also über die Krankheit wenig. Er wusste meine Schritte, er wusste, was passiert, also das schon, aber Der wollte das weniger an sich ranlassen.
Mhm.
Wie er sich das selber für sich verarbeitet hat, ich kann es gar nicht wirklich sagen.
Hättest du dir das denn gewünscht, dass er da mehr mit dir drüber spricht? Oder warst du in dem Moment auch so mit dir selbst beschäftigt, dass es nicht deine oberste Priorität war, ihn dazu zu bewegen, das alles auszusprechen und rauszulassen?
Ich würde sagen, jetzt so im Nachhinein war das alles gut so, wie es war. Ich wusste ja, was passiert, und ich hatte auch meine Schwestern zum Reden,
mhm,
und die ja genau wussten, was los ist und wie ich mich fühle, und er wollte das so, nee, und ich glaube, das war alles so in Ordnung. Wir reden jetzt schon immer mal wieder drüber, weil ich sag mal, es ist ja noch wirklich, nee, alles perfekt und gut, ne?
Mhm. Ja, klar. Also viele Betroffene sagen ja, dass es so wichtig ist, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, und das hattest du ja dann in der Familie, und dann ist das ja vielleicht auch nochmal ja eine ganz andere Verbindung, die du zu deinen Schwestern hast, ne?
Genau. Also das Austauschen hatte ich in der Familie. Ich habe fragen können, ich habe es ja selber miterlebt auch, ne? Und ja, das war für mich wahrscheinlich hilfreicher. Genau.
Hast du denn in deinem Leben jetzt Dinge geändert mit deiner Erkrankung oder jetzt ja auch mit deiner Genesung? Hast du ja deine Prioritäten neu sortiert?
Naja, also ich mache jetzt wieder regelmäßig Sport. Ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio, 2 bis 2,5 Stunden, und versuche wirklich jeden Tag diese 10.000 Schritte zu schaffen.
Hm.
Also, und wenn ich Hula Hoop mache am Abend, aber ich will diese 10.000 Schritte schaffen.
Hm.
Also die Bewegung ist doch mehr geworden wieder. Man muss aber dazu sagen, ja, wenn man in der Chemo steckt, macht man nun mal keine Marathons.
Naja, das ist ja ganz klar.
Genau. Und ja, das mache ich. Ja, Ernährung habe ich jetzt nicht so viel geändert, weil ich immer sage, ja, wer sagt mir, was war jetzt, war das meine psychische Lage, die das zum Ausbruch brachte, war das die Wurst oder das Glas Wein?
Mhm.
Habe ich jetzt nie so groß verändert. Ich rauche nicht mehr, das habe ich früher getan, aber das habe ich schon aufgegeben in der Kinderwunschzeit. Ja, ich muss sagen, ich überlege beim Geld ausgeben nicht mehr so viel.
Mhm.
Wenn ich denke, ich muss mir jetzt was kaufen, dann kaufe ich mir das.
Mhm.
Ich fahre auch gerne mal 2, 3 Tage weg. Das habe ich vorher wirklich nicht so betrieben. Das mache ich. Ich stecke auch viel Geld in meinen Körper, muss ich sagen, mittlerweile. Also zum Friseur gehe ich noch nicht, das lohnt sich noch nicht, aber ich habe permanent Make-up mir machen lassen.
Mhm.
Das kostet ja dann auch doch etwas, Lippen und Augen und so. Ja, solche Sachen.
Mhm. Das heißt also, du hast schon doch deine Prioritäten ein bisschen sortiert und hast dich selbst ein bisschen an höhere Stelle gesetzt?
Ja.
Mhm.
Doch.
Ja, das ist ja auch was mir ganz, ganz viele Frauen erzählen, dass sie auch irgendwie gelassener geworden sind. Ist das bei dir auch so, dass du dich nicht mehr so schnell über Dinge aufregst?
Naja, wahrscheinlich. Kommt drauf an, was es für Dinge sind, wo ich mich dann nicht so schnell drauf aufrege. Aber ich bin von Natur aus jemand, der sich gerne aufregt. Also, schon immer.
Mhm.
Ja, ich sehe sicherlich manche Sachen nicht mehr ganz so streng. Genau. Also das ist schon so. Aber ich gacker trotzdem über vieles und reg mich auf. Also das ist aber der Natur gegeben. Genau.
Hast du denn in der ganzen Zeit psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Ja, im Krankenhaus, also während der Chemozeit hatte ich Therapie und in der Reha. Also jetzt zum Nachgang, ne? Aber während der Zeit doch bin ich regelmäßig gegangen.
Und hast du denn jetzt auch noch, also abgesehen von deinen Schwestern, Kontakt mit anderen Betroffenen? Also es gibt ja ganz viele Vereine, die ganz tolle Dinge anbieten für Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Hast du da auch irgendwie Kontakte, oder ist das eher sowas, was du dir jetzt für dich jetzt nicht so vorstellen kannst?
Nee. Also ich folge bei Instagram als stiller Teilnehmer, sage ich mal so, folge ich vielen, die bei dir auch schon gesprochen haben. Also das ist dann ganz interessant, wo man denkt, ja, die Stimme kenne ich doch. Und dann schaut man, wer es ist, ne? Dem folgt man auch. Das mache ich. Ich habe natürlich ja meine Schwestern weiterhin, mit denen ich mich austausche. Ja, das Es gibt im Umkreis so viele, die damit zu tun haben. Also man hat dann immer mal jemanden, mit dem man redet oder reden kann. Ne?
Ja, es sind so viele betroffen. Ne? Das genau. Merke ich ja auch, wenn ich jetzt bei mir im Studio Kunden habe, die sagen, ach, ich war vor einigen Jahren auch mal betroffen. Das denkt man gar nicht. Also da spricht man ja nicht in erster Linie drüber. Aber das, wie viele das doch im Endeffekt sind, das erschreckt mich eigentlich auch jedes Mal wieder.
Genau. Mhm. Und selbst in der Klinik, wo ich mich operieren lassen habe, waren von den Schwestern angefangen über den, die Termine machen, selbst da sind Betroffene. Mhm. Ne? Also es ist wirklich interessant, die dann sagen, ja, als das bei mir so war. Und, und dann sieht man aber, dass die wieder voll im Leben stehen und dann denkt man, ja.
Ja, das macht dann doch irgendwie Mut, ne?
Ja.
Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir hier auch im Podcast ganz offen über diese Themen sprechen, weil ich finde auch, alle Frauen, mit denen ich so spreche, die haben ja diese Erkrankung hinter sich gelassen und sind ja wieder im Leben. Ne?
Genau.
Gibt es denn etwas, Sandra, was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Also, was ich mir so im Vorhinein überlegt habe, es ist immer wichtig, auf die betroffene Person zuzugehen. Also ich finde das ganz furchtbar, dass es Menschen aus Angst, wie soll ich demjenigen gegenübertreten? Also ich denke noch nicht mal, dass das in irgendeiner Weise böse ist, aber aus Angst sich mit keinen Kontakt mehr zu einem sucht oder aus Angst, ja, man fühlt sich da so ein bisschen, also ich wollte eigentlich immer wie ein ganz normaler Mensch weiter behandelt werden. Also ich wollte normale Gespräche führen, aber es hat sich dann doch gesplittet. Dass Leute wirklich Abstand genommen haben. Ich vermute aus Angst. Was sage ich jetzt zu ihr? Wie gehe ich jetzt mit ihr um? Man muss ja nicht die ganze Zeit nur über diese Krankheit sprechen. Es gibt ja noch so viel im Leben. Und für die anderen geht das Leben ja weiter. Ne? Mhm. Also ich fand das immer recht blöd, wenn die Leute eben so mehr oder weniger aus dem Weg gegangen sind.
Naja, ich glaube ja auch aus Unsicherheit. Ja. Ne? Also ich kenne ganz viele Menschen, die sagen dann, ich weiß ja gar nicht, was ich da antworten soll oder was ich sagen soll oder ob ich fragen darf, wie es demjenigen geht. Und auch das erzählen im Podcast viele Frauen, dass sie ja trotz allem ein ganz normaler Mensch sind. Ne? Und ja, man sich natürlich auch über andere Dinge austauschen kann. Manchmal ist das sogar gut, ne? Wenn man einfach dann über ganz alltägliche Dinge spricht.
Genau, also was ich auch empfehlen würde, also so viel Hilfe wie möglich anzunehmen.
War das denn bei dir so, Sandra, dass dir Außenstehende dir Hilfe angeboten haben? Und war es denn leicht für dich zu sagen, oh, das ist aber nett, ja, das nehme ich gerne an?
Ich kann das alles so ein bisschen im Nachhinein so spiegeln. Also ich brauchte wirklich Hilfe. Also schon alleine, meinen Jungen früh fertig zu machen. Also mir tut das im Nachhinein so leid. Aber man konnte das nicht steuern. Mir ging es wahrscheinlich so schlecht und ich war so mies drauf, dass ich oft ihn zusammengeschissen habe, sage ich mal auf Deutsch gesagt, obwohl er gar nicht dafür kam. Man soll wirklich, wenn einer sagt, ich helfe dir, komm, sag's mir, das annehmen. Weil in dem Moment wollte ich alles alleine schaffen. Das schafft man aber nicht. Das ist einfach so. Und man muss sich auch mal hinlegen und einfach jemanden haben, wo man genau weiß, ach, der kümmert sich jetzt. Ja, oder andere Sachen wie, komm, meine Schwiegermutter hat ganz viel gekocht in der Zeit für uns alle. Macht sie heute noch. Solche Sachen. Also man soll das wirklich annehmen. Oder wenn einer sagt, komm, ich saug dir mal dein Haus durch, ja, dann, oder deine Wohnung, dann soll man das wirklich annehmen. Ja.
Ja, das darf man. Man darf die Hilfe annehmen, ja.
Aber wie gesagt, kann das jetzt alles erst im Nachhinein so spiegeln, weil in diesem Moment kam mir das gar nicht so vor. In diesem Moment habe ich immer gedacht, du schaffst das, das geht. Was auch wenig verbreitet ist, einfach in eine Pflegestube beantragen. Und wenn man eine Absage kriegt, ist wieder probieren und immer wieder probieren, sich nicht abwimmeln lassen. Solche Sachen.
Ja, das ist ein total guter Hinweis. Ist es denn leicht, eine Pflegestufe zu beantragen? Also ist das was einem zusteht?
Ja, also ich habe es auch erst relativ spät erfahren und ich habe das dann einfach mal beantragt und ich habe eine Bekannte, die ist auch sehr schwer an Krebs erkrankt, die hat eine Absage gekriegt. Also die ist durchaus viel schlimmer dran wie ich. Die ist auch dagegen vorgegangen und das sollte man auch tun. Also es steht ihnen zu. Man muss es nur machen. Und wenn man eine Absage kriegt, man muss immer dagegen vorgehen. Genauso wie mit dem Schwerbehindertenausweis. Auch wenn das erst klingt, ja, Schwerbehindertenausweis, na ja, aber doch, es steht einem zu. Und warum soll man das nicht in Anspruch nehmen?
Ja,
absolut. Also da war ich immer dahinter. Also ich habe dann immer wieder, wenn irgendwie eine Absage, immer wieder bin ich dagegen vorgegangen. Ne?
Ja, das sind total gute Hinweise. Und das erzählen ja auch einige, ne? Also, dass manchen fehlt da ein bisschen die Kraft dann, wenn es dann darum geht, da diesen Schriftverkehr irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber auch da kann man sich ja vielleicht Hilfe suchen, ne? Wenn man jetzt nicht die Kraft hat, da nochmal einen Einspruch zu erheben, da kann man ja vielleicht auch nahestehende Menschen fragen, ob die das mal für einen erledigen können.
Genau. Mhm. Und ich sage mal, mit dem Schwerbehindertenausweis, das haben sie sogar bei mir während der Chemotherapie, die Sozialarbeiterin in der Klinik gemacht. Mhm. Und mit der Pflegestufe, das war wirklich nicht schwer. Also ich habe das angemeldet über die Krankenkasse und die schicken dann jemanden vom medizinischen Dienst und dann läuft das eigentlich wie von allein. Mhm. Also es ist jetzt nie so schwierig, dass man da nie, und wenn, gibt es bestimmt jemanden, der sich damit auskennt.
Ja, ja.
Aber ich sag mal, wie oft sind es alleinerziehende Muttis, die schwer erkrankt sind oder überhaupt Muttis. Bei mir war es ja so, ja, es ist ja doch, das Krankengeld ist ja nur wirklich nicht so hoch wie der Verdienst. Und ich meine, man muss ja leben und es wird alles immer teurer und man will ja trotzdem sein Stück Butter noch kaufen und so weiter, ne? Oder muss die Miete bezahlen oder,
ja. Ja, absolut. Hast du denn das gemerkt, dass euch finanziell da in den Rücken fällt, dass du nicht mehr richtig arbeiten gehen konntest, dass du Krankengeld bekommen hast?
Ich muss sagen, mich hat es jetzt nie so schwer betroffen. Also ich wohne bei meinem Partner im Haus. Wir haben dadurch ja jetzt so die Miete, ne? Und das Geld fürs Essen, das hat schon gelangt. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei mir so sehr oft fiel. Aber ich weiß durchaus, Frauen, die mit mir in der Chemotherapie saßen, die doch Probleme hatten, die Klassenfahrt der Kinder zu bezahlen oder diverse andere Sachen, ne? Weil es dann doch ja weniger ist wie der Verdienst.
Ja, absolut.
Und die wirklich viel eher anfangen mussten mit Arbeiten, weil es finanziell nicht ging, obwohl es denn überhaupt noch nie körperlich wirklich gut ging. Ne?
Ja, ja. Ja, also absolut. Wir haben da auch im Podcast schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Krebs und Finanzen. Wer sich dafür interessiert, kann da gern noch mal reinhören. Das war ganz am Anfang, ich glaube, die vierte oder fünfte Folge, verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Und ja, liebe Sandra, ich danke dir, dass du das Thema jetzt nochmal angesprochen hast. Und ich danke dir auch, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und wünsche dir alles, alles Gute.
Gerne. Vielen Dank.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe Selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe Selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.